Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, herzlich willkommen zum Büchermarkt. Bei uns geht's heute um ein Gefühl, das auch schon der römische Dichter Catull verzweifelt besang und das wegen seiner qualvollen Widersprüchlichkeit wahrscheinlich nie aus der Mode kommen wird. Um die Hassliebe. Und wir blicken heute im Büchermarkt mal etwas genauer auf das, was uns zwar immer und überall umgibt, auf das wir aber trotzdem kaum einmal richtig achten. Gemeint ist der Staub, hier in der Sendung natürlich als Thema und Motiv der Literatur. Der vielbelesene Joachim Kalker, er hat die verachteten Mikroteilchen, darüber hat er jetzt ein Buch geschrieben, Staub heißt es nüchtern und es ist eine vergnügliche Literaturgeschichte aus Staubkornperspektive. Erst einmal aber, da soll es um Martha und Arthur gehen. So heißt der Debütroman der 1982 geborenen Journalistin Katja Schönherr. Und der handelt, na klar, von einem Pärchen namens Martha und Arthur. Und wer bei diesem Roman jetzt aber eine nette Love Story erwartet, der wird schnell enttäuscht. Denn schon auf dem Buchumschlag, da findet sich der Warnhinweis, dass Martha und Arthur, Zitat, definitiv keine Liebesgeschichte sei. Was aber, fragt man sich bei dieser Warnung natürlich auch sofort, was ist der Pärchenroman von Katja Schönherr eigentlich dann? Christel Wester kennt die Antwort.
Katja Schönherr beginnt ihren Roman Martha und Arthur mit einem dramatischen Bild.
Sie kommt kaum voran in diesem Wind, auf dem weichen Sand. Und die Nässe ist längst durch das Stiefelleder gedrungen. Außer Martha ist kein Mensch unten am Strand. Über dem Boden verteilt liegen hunderte von verlassenen Panzern, abgebrochenen dünnen Beinen, angespülten Scheren. Ein Schlachtfeld toter Strandkrabben.
Wie ein böses Omen kündigt dieses Schlachtfeld toter Strandkrabben ein unheilvolles Geschehen an. Symbolhafter kann man einen Roman kaum anfangen.
Der Wind schlägt Martha ins Gesicht. Die Luft beißt kalt.
Natürlich hängen auch schwere grauschwarze Wolken am Himmel und dann heißt es
Auftakt eines tobenden Sturms.
Da hört man förmlich schon die pathetische Filmmusik im Hintergrund. Doch dieser erste Eindruck täuscht. Katja Schönherr wählt für ihren ersten Roman eine nüchterne, fast spröde Sprache, die untauglich ist für ein opulentes Melodram. Und die Autorin hat genau das Gegenteil geschaffen. Sie hat ihr Debüt wie ein strenges Kammerspiel aufgebaut. Die spärliche Handlung vollzieht sich weitgehend in einer Mietswohnung, die in einer fiktiven Kleinstadt am Meer liegt. Über 40 Jahre lang haben Martha und Arthur hier gemeinsam gewohnt. Nun wacht Martha am Morgen ihres 59. Geburtstags auf, umgeben von einer eigentümlichen Stille, die sie irritiert. Der rasselnde Atem auf der anderen Seite des Bettes ist verstummt. Arthur war lungenkrank, jetzt ist er tot. Es dauert eine Weile, ehe Martha das begreift. Dass jemand beim plötzlichen Tod eines nahestehenden Menschen nicht erwartungsgemäß reagiert, kann man sich gut vorstellen. Doch die Brutalität, mit der Martha den reglosen Körper Arthurs auf eventuelle Lebenszeichen untersucht, ist verstörend. Als er auf ihre erste Berührung nicht reagiert, boxt sie ihn mit Wucht in die Rippen und beobachtet den Leichnam mit einer eigentümlichen Gefühllosigkeit.
Zwar wackelte sein Oberkörper kurz, das spürte Martha, aber es war eine marionettenartige Bewegung ohne Nachhall.
Katja Schönherr inszeniert das Ende einer Paarbeziehung wie eine Groteske. Martha richtet Arthurs leblosen Körper auf eine Weise zu, die man als eine späte Rache deuten kann. Rache für ein verpfuschtes Leben. In Hass verbunden, bis dass der Tod euch scheidet, könnte über diesem Roman stehen. Martha und Arthur trennte weit mehr als ein großer Altersunterschied und ein Sohn, den sie bekam, obwohl er kein Kind wollte. Marthas makabrer Umgang mit dem Leichnam wird begleitet von ihren Erinnerungen, in denen sie ihr gesamtes Leben noch einmal durchschreitet. Denn anders als der Titel Martha und Arthur vermuten lässt, ist Martha die alleinige Hauptfigur dieses Romans. Die Geschichte wird ausschließlich aus ihrer Perspektive erzählt. Dies geschieht bruchstückhaft in kurzen Abschnitten, die zwischen zwei Zeilen und drei Seiten lang sind. Dabei springen die Zeitebenen ständig hin und her. So entsteht ganz allmählich das Psychogramm einer schwer traumatisierten Frau. Martha wächst in einem Alkoholikerhaushalt auf. Der Vater stirbt früh an den Folgen der Sucht. Die nun alleinerziehende und ebenfalls trinkende Mutter lässt zu, dass ihr Liebhaber ihre Tochter missbraucht, um sie anschließend zu beschimpfen.
Du bist ein fickriges Luder, weißt du das?
Der Missbrauch steht indessen nicht im Vordergrund des Romangeschehens, sondern ist nur unterschwellig präsent. In der Schule ist Martha eine Außenseiterin. Als sie 17 ist, taucht Arthur auf, ein 16 Jahre älterer Referendar auf seinem zweiten Bildungsweg. Er hospitiert in Marthas Klasse und setzt sich zielsicher neben sie.
Bei dir hier ist frei, gell?
Beide scheinen magisch voneinander angezogen, aber zugleich auch abgestoßen.
Da sah sie es, das Blitzlicht seiner eisbonbonblauen Augen. Es schnappte zu. Es fing sie ein. Es blendete.
Martha wittert die Gefahr und sucht doch Arthurs Nähe. Er verführt sie, hält sie aber gleichzeitig so lange auf Distanz, bis sie volljährig ist. Dann schnappt die Falle zu. Marthas und Arthurs Beziehung entwickelt sich zu einer zwanghaften Symbiose. Es bieten sich Auswege an, doch keiner von beiden schafft den Absprung. Stattdessen belauern sie sich gegenseitig, quälen einander. Katja Schöner hat einen Anti-Liebesroman geschrieben, dessen bedrückende Atmosphäre schwer auszuhalten ist. Unwillkürlich entwickelt man eine Abwehr gegen die Lektüre, die man dennoch nicht aus der Hand legen kann. Denn Katja Schönherr arbeitet erzähltechnisch höchst raffiniert, indem sie Dinge zuerst nur andeutet, dann später erneut aufgreift, die Leerstellen aber nie komplett füllt. Auf diese Weise erzeugt sie nicht nur Spannung, sondern wirft auch Fragen auf, die es keine eindeutigen Antworten gibt. So lässt sich am Ende nicht sagen, wer in dieser Beziehung Opfer und wer Täter ist. Stattdessen fragt man sich, was diese beiden Menschen zueinander treibt und was sie aneinander kettet. Zugleich aber wird Marthas Missbrauchstrauma keineswegs relativiert, im Gegenteil. Psychologisch versiert führt Katja Schönherr am Beispiel Marthas vor, wie Verdrängung funktioniert. Gerade deshalb zeigt ihr Roman sehr subtil, wie eine Missbrauchserfahrung einem ganzen Leben einen prägenden Stempel aufdrückt. Damit ist der Autorin ein starkes Debüt gelungen.
Ja, manchmal ist es leider offenbar nicht Liebe, sondern Hass, der Ehepartner lebenslang aneinander bindet. Sie hörten einen Beitrag von Christel Wester über Martha und Arthur, den ersten Roman von Katja Schönherr, publiziert im Arche Verlag Hamburg, 235 Seiten, 20 Euro. Und damit schwenken wir über zum 1948 geborenen Joachim Kalka, einem vielbelesenen Bücherfreund, den man für sein Literaturengagement gar nicht genug rühmen kann. Denn Joachim Kalka gehört schon lange nicht nur zu den herausragenden Literaturübersetzern und Kritikern in Deutschland, er tritt außerdem auch immer wieder als origineller Essayist in Erscheinung. Zuletzt 2016, da veröffentlichte Kalka eine brillante Motivgeschichte des Mondes und nun legt er einen Aufsatz vor, der sich mit der Bedeutung des Staubs in den Mythen und Texten quer durch die Jahrhunderte beschäftigt. Aber keine Angst vor staubtrockener Lektüre, denn auch diesmal ließ sich Kalka wieder von seinen genialischen Einfällen inspirieren. Und als erstes habe ich ihn im Gespräch vor dieser Sendung gefragt, warum er sich nach dem großen Sehnsuchtsstern Mond nun eigentlich das Mikrophänomen Staub als Schreibthema ausgesucht hat.
Beides sind Dinge, die uns Tag für Tag sozusagen umgeben und denen wir nur ganz geringe Aufmerksamkeit widmen. Also es sind unbeachtete Alltagsphänomene und meine Absicht war es, abgesehen von der schlichten Verliebtheit in diese Gegenstände, ein wenig darauf hinzuweisen, mit dem Satz von Johann Peter Hebel, der den Mond abschließt: Guter Freund, es ist nicht recht, dass man so etwas alle Tage sieht und denkt nie darüber nach.
Im Alltag, also wenn wir überhaupt über den Staub nachdenken, dann denken wir ja meistens negativ an ihn, nämlich wir verbinden damit ja in erster Linie Dreck und Abfall. Was mich aber bei der Lektüre Ihres Essays wirklich überrascht hat, war, wie oft Staub hier doch auch sehr positiv vorkommt. Also Sie sprechen da ja von Sonnenstäubchen, Blütenstaub, der zarte Staub des Laternenscheins bei Ernst Blass wird zitiert. Hat Sie das eigentlich selbst überrascht, wie positiv der Staub in der Literatur dann doch vorkommt?
Eigentlich dürfte es umgekehrt gewesen sein, dass unter anderem diese positiven Referenzformen, Blütenstaub und so weiter, mich auch zu diesem Thema hingezogen haben. Und da bin ich von einem Satz von Lichtenberg ausgegangen, der sehr schön so diese Kippfigur enthält. Lichtenberg sagt trocken, was man gewöhnlich so großartig als Sonnenstäubchen bezeichnet, sind doch eigentlich Dreckstäubchen.
Ja.
Was sind denn die Sonnenstäubchen? Das geht tief in die antike Atomistik zurück. Bei Lucrez kann man nachlesen, wenn man einen Raum völlig abdunkelt und nur einen einzigen Sonnenstrahl durchs Fenster fallen lässt, dann sieht man in diesem Sonnenstrahl die kleinen Welten tanzen und sich bekriegen. Also das sind im lukrezischen Sinne die Atome sozusagen, diese winzigen Stäubchen. Die heißen Sonnenstäubchen, weil man sie in der Sonne sieht, aber eigentlich sind es in der Tat, wie der nüchterne Lichtenberg witzig anmerkt, Dreckstäubchen. Das ist dann aber auch so ein bisschen die Dialektik zwischen Sonne und Dreck, die uns am Staub faszinieren kann.
Also Ihr Essay, Sie sprachen das gerade schon an, Lucrez, Homer kommt vor, es kommen aber auch Autoren wie Goethe, Schiller, Büchner und Romanciers wie Charles Dickens oder Gustave Flaubert vor, bis hin zu Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Also ich nenne nur einige Namen, Georg Heym, Sir Conan Doyle, Raymond Chandler, Philip K. Dick, das ist ja ein ziemlich wilder Ritt durch die Literaturgeschichte, yeah, würde ich sagen. Hatten Sie vor, mit Ihrem Essay Staub auch so eine alternative Literatur-Kulturgeschichte zu erzählen, sozusagen aus Staubkorn-Perspektive von unten?
Das hat sich so als Ergebnis dann herauskristallisiert, aber es war nicht von vornherein meine Absicht, hier ein alternatives Szenario zu konstruieren. Ich glaube, dass man fast jeden, ja, Gegenstand oder jeden Zusammenhang nehmen könnte. Und bei gründlicher Bearbeitung und wenn man konzentriert nachdenkt, was man darüber alles schon gelesen, was man davon alles schon im Kino gesehen hat und so weiter, eine kleine Kulturgeschichte des Mikrofons, der Armbanduhr, des Bierdeckels und so weiter schreiben könnte. Also dieser Blick, den ich manchmal kultiviere, wenn ich an einer Straßenbahnhaltestelle warte und ich sehe irgendetwas, dann verfolge ich die Assoziationsketten. Das verbindet sich damit eigentlich keine weitere Absicht als die müßige, mal zu sehen, was alles aus einem beliebig gewählten Punkt entspringen kann. Ganz beliebig ist der Staub nicht, denn der Staub hat das Pathos so des, ja, des Verachteten.
Und Sie wollten ihm auch mal so ein bisschen beispringen, sozusagen.
Ja, das Schöne ist, dass Sie haben erwähnt, in Bezug auf Chandler, bei Chandler gibt es diese Szene, wo der Detektiv erschöpft abends heimkommt nach einem Tag, der ihn tief in das Mörderische und Korrupte der Gesellschaft geführt hat. Und dann macht er die Tür zu, lehnt sich an die Wand, macht das Licht an und konstatiert, es roch nach Staub und Tabak, nach einem normalen Leben. Der Staub ist so die Signatur des verlässlichen, normalen, gewöhnlichen Lebens, das uns auffängt, wenn es uns zu viel wird.
Was mir beim Lesen Ihres Essays erst klar geworden ist, das ist, wie wichtig der Staub als Motiv für den klassischen Kriminalroman offenbar ist. Also wie sehr so genreprägende Detektive wie zum Beispiel Sherlock Holmes oder auch Philip Marlowe, also wie sehr das eben nicht nur analytische Schlaumeier sind, sondern mit Lupen bewaffnete Stauberforscher. Warum ist Staub als Motiv für den klassischen Kriminalroman so wichtig?
Ja, der klassische Kriminalroman lässt den Detektiv ja immer Spuren suchen. Das verbindet so ein bisschen mit dem klassischen Abenteuerroman à la Karl May. Das Greenhorn am Anfang von Winnetou lernt ja unter anderem die Spuren zu lesen, die der Westmann kennen muss. Die umgeknickten Gräser oder Zweige, die winzigen Tröpfchen von Kriegsbemalung im Gras. Also die Spurensuche ist ein Teil des abenteuernden Erzählens und ein Teil des analytischen Erzählens. Das sind die Clues, die Spuren, die Winzigkeiten, die niemand sonst bemerkt, die aber der Detektiv, so dass ihn alle verblüfft anstarren, aufzeigt. Und hier spielt der Staub eben die Rolle des Mediums, in dem sich diese winzigen Spuren einbeschreiben. Wenn eine Staubfläche ein wenig gestört wird, wenn zum Beispiel ein Gegenstand auf einem Kaminsims verrückt wird oder plötzlich eine leere Stelle im Staub entsteht, wo etwas stand, was nicht mehr da ist, dann zieht der Detektiv seine Schlüsse. Also insofern ist der Staub ein unverzichtbarer Teil des klassischen Repertoires, des Detektivischen.
Und Sherlock Holmes kann ja anhand eines verstaubten Hutes sogar erkennen, welche Lebensumstände
ganz
der
genau,
Vorbesitzer
ja.
hatte. Also das ist erstaunlich. Es ist auch so, dass in den Grusel- und Horrorgeschichten der Staub eine große Rolle ja. spielt. Was macht hier eigentlich die ja doch träge Staubmaterie so besonders gruselig?
Ich habe die winzige Theorie entwickelt, dass zur Verlebendigung des Staubs im Horror-Szenarium es der Spinne bedarf. Die Spinnennetze, die so in Kaskaden die alten Gewölbe oder das Spukzimmer anfüllen, die werden erst richtig sichtbar für die Kamera, wenn sie stark mit Staub bedeckt sind. Dieses staubbedeckte Spinnennetz ist die Inkarnation des Staubes im Gruselfilm, so wie die Staubwolke, die von ferne herannaht, die Signatur des Staubs im Western ist. Also die Genrefantasien haben alle ihre eigenen Modus, mit dem Staub zu hantieren.
Es gibt natürlich auch die berühmte Formel Asche zu Asche, Staub zu ja. Staub, kennen wir alle von Beerdigungen. Mhm. Also der Staub wird ja bei uns, aber eigentlich schon seit alters her, auch immer mit Tod und Sterben assoziiert.
Ja.
Ist das der Grund, warum der Staub in den antiken Geschichten so ein schlechtes Image hat? Also da ist es ja wirklich etwas im Staub liegen, sich in den Staub werfen. Ja. Das hat ja etwas ganz Negatives.
Ja, das ist, glaube ich, vor allem auch abgeleitet aus der Situation des Kämpfens. Also in der Ilias ist das Schlachtfeld vor Troja so etwas wie eine Staubhölle. Also die Helden kämpfen in riesigen Staubwolken miteinander. Alles ist staubbedeckt und tatsächlich beißt dann der Unterlegene in den Staub oder wird in den Staub gestreckt. Und in der Bibel, im Alten Testament, lesen wir als Rühmen eines großen Königs, deine Feinde sollen Staub lecken. Also diese Berührung mit Staub ist eine Geste der Demütigung.
Ihr Buch ist ein Fundus von Lektüreanregungen, von Zitaten über Staub. Sie erwähnen in diesem Buch außerdem auch noch, wie wirkmächtig selbst kleinste Staubpartikel sein können, wenn es nur genug davon gibt. Also Sie kommen ja nochmal auf diesen berühmten Meteoriteneinschlag auf der Erde vor rund 66 Millionen Jahren zu sprechen. Da wurde eine so große Menge Staub offenbar in die Atmosphäre geschleudert, dass es zu einer Verdunklung der Sonne kam und wahrscheinlich die Dinosaurier dabei ausgerottet wurden.
Das ist, glaube ich, die plausibelste und am weitesten rezipierte Theorie.
Ja. Theorie. Und Sie berichten ja von einem Vulkanausbruch auf einer indonesischen Insel, der 1815 zu einer Sonnenverdunkelung führte und damit zu schlechtem Wetter auf der nördlichen Halbkugel. Und wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann führte das unter anderem dazu, dass Mary Shelley sich den Frankenstein-Roman ausgedacht hat.
Ganz genau.
Weil das Wetter so schlecht war.
Genau. Man saß da in einer italienischen Villa und das Wetter war unendlich schlecht und dann begann sich gegenseitig mit Gespenstergeschichten oder Schauergeschichten zu unterhalten. Und da schrieb Byrons Sekretär Polidori den Fachleuten gut bekannten Vampire, eine Art Dracula, Amulettre. Und Mary Shelley schrieb das zweifelsgrößte hier entstandene Werk, dann Frankenstein. Also das verdanken wir diesem schlechten Wetter, das im Übrigen zu katastrophalen Missernten und Hungersnöten in Europa geführt hat, in der Schweiz zum Beispiel.
Aber könnte man dann auch sagen, dass der Vulkanstaub 1816 auch ein Geburtshelfer für die Weltliteratur war?
Unbedingt. So seltsam hängen die Dinge zusammen, ja.
So lautet das Fazit des Schriftstellers und Literaturgelehrten Joachim Kalka. Ich sprach mit ihm über Staub, seine neue originelle Kulturgeschichte aus der literarischen Schmuddelecke. Die ist übrigens auch eine wahre Lektüre-Fundgrube, denn in Staub erinnert Joachim Kalka nicht zuletzt auch an so einige heute zu Unrecht vergessene Autoren wie Ernst Blass, Hermann Kassack oder den früh verstorbenen Paul Scherbart. Man kann seinen sogenannten Montage-Essay also allen Neugierigen wirklich nur empfehlen. Erschienen ist Staub im Berliner Bärenberg Verlag, 152 Seiten, 22 Euro. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier folgt nach den Nachrichten altbewährt die Sendung Forschung aktuell. Heute mit meinem Kollegen Ralf Krauter und der wird gleich unter anderem noch einmal seinen besorgten Blick auf die Buschbrände in Australien richten. Mein Name ist Gisa Funk. Machen Sie es gut.